Gott gibt uns zu Beginn dieses Jahres viele Bibelstellen, kommen davor, die uns herausfordern. Sowohl sonntags als auch dienstags in den letzten Wochen. Und es ist nicht wirklich geplant. Ich meine, wir sind einfach dort, wo wir sind. Wir gehen Vers für Vers durch. Ich glaube, es ist der Herr. Und normalerweise gibt uns Gott die Stellen, die wir brauchen in unserem Leben. Also mir geht es zumindest so und ich weiß, der Herr zeigt mir einige Dinge. Und wenn der Herr uns so anspricht, vielleicht gibt es einige unter uns, die umdenken müssen, die Buße tun müssen, die vielleicht ihre Prioritäten neu ordnen müssen. Anfang des Jahres ist es so die Zeit, wo man zurückschaut aufs letzte Jahr, sich neu ausrichtet fürs neue Jahr. Aber manchmal können wir uns betrügen, wenn wir zurückschauen und uns neu ausrichten. Es ist sehr leicht, dass wir sagen, ja, ja, klar, ich liebe den Herrn, der Herr ist an erster Stelle in meinem Leben, das ist mir das Wichtigste. Ich hoffe, dass das bei uns allen so ist. Aber ich möchte euch heute zu Beginn einen Tipp geben, wie es ganz praktisch sein könnt, wie ihr das wirklich objektiv und schwarz auf weiß sehen könnt, wo dein Leben wirklich steht, worum sich dein Leben wirklich dreht, wo dein Herz wirklich ist, wo deine Prioritäten sind. Und es ist ganz einfach. Nimm dein Ausgabenbuch, wenn du eines hast, oder sonst dein Überweisungsheft mit den Kontoauszügen oder dein Budget, dein Haushaltsplan und schau dir an, wie du im letzten Jahr dein Geld ausgegeben hast. In was hast du investiert? Das wird dir ganz praktisch, ganz schwarz auf weiß, ganz objektiv zeigen, wo dein Herz wirklich ist, was dir wirklich wichtig ist in deinem Leben. Und es geht nicht um absolute Beträge. Der eine hat mehr, der andere weniger, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, was Gott jedem von uns anvertraut hat. Aber so prozentuell zu anderen Ausgabenbereichen, sagen wir Unterhaltung, Kino, Ausgehen, CDs, Kleidung, Auto, zu diesen anderen Bereichen, wie viel haben wir ins Reich Gottes investiert? Was tust du mit deinem Geld, was übrig bleibt, wenn du deine Miete bezahlt hast und Essen am Tisch hast? Das ist sehr praktisch. Es wird eine Offenbarung geben, einen Anhaltspunkt, worauf dein Herz wirklich ausgerichtet ist in deinem Leben. Nicht absolut, ich meine, es gibt auch andere Dinge. Wir könnten auch Zeit nehmen, wie hast du deine Zeit investiert? Aber mit unserem Geld ist es was sehr Praktisches, was wir wirklich schwarz auf weiß sehen können. Und Geld repräsentiert normalerweise Zeit und Anstrengung. Wenn du nicht gerade im Lotto gewonnen hast oder geerbt hast, ist das normalerweise so. Und ich glaube, unser Investitions- bzw. Gebeverhalten, das offenbart sehr viel, was uns wirklich wichtig ist. Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, in Matthäus 6, hat er gesagt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Warum sollen wir Gott geben? Ich möchte uns einige Punkte anschauen, so einige Grundlagen zum Thema, bevor wir zu unserem eigentlichen Text hier kommen. Bleiben wir gleich bei diesem Vers aus Matthäus 6. Wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Warum will Gott, dass wir geben? Erstens, er ist nicht so sehr interessiert an unserem Schatz, als an unserem Herzen. Das ist, was Gott will. Gott will unser Herz haben. Und es ist sehr praktisch. Wenn du sagst, ah, ich habe momentan nicht so wirklich ein Herz für Gott oder ein Herz für das Reich Gottes, dann kannst du sehr praktisch was dagegen tun. Fang an zu investieren in Gott, in sein Reich. Finanziell deine Zeit, deine Aufmerksamkeit im Gebet und dein Herz wird dort sein, wo dein Schatz ist. Ganz praktisch. Wenn du die Liebe zu deinem Partner, zu deinem Ehemann, zu deiner Ehefrau neu entfachen willst, selbe Prinzip, kannst du ganz praktisch was tun. Investier Zeit, investier Geld, investier Aufmerksamkeit in ihn, in sie und du wirst sehen, wie sich dein Herz ändert. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Na, wenn du in Aktien investierst und viel angelegt hast, dann wirst du sehr daran interessiert sein, wie die Aktienkurse stehen. Wenn du dir einen neuen Porsche gekauft hast, dann wann wirst du das Ding polieren, wirst schauen, dass jedes Service okay ist, weil dein Herz wird dranhängen, weil du viel investiert hast. Und so genauso, wenn du ins Reich Gottes investierst, Gemeinde unterstützt, Missionare unterstützt, im Gebet dahinter stehst, dann wird auch dein Herz dabei sein. Oder wenn du in deinen Partner investierst, wird dein Herz dabei sein. Wird dein Herz an ihm oder an ihr hängen. Also geben ist eine ganz praktische Art und Weise, wie wir unser Herz ändern können. Wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Und wirklich, biblisch gesehen, die Wahrheit ist, dass es gar nicht unser Schatz ist, den wir geben. Sondern die Bibel sagt, alles, was wir haben, das gehört eigentlich Gott. Alles, was existiert. Biblisch gesehen sind wir nicht Eigentümer, sondern sind nur Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut hat. Und er als Eigentümer hat logischerweise auch das Recht, uns zu sagen, was er mit seinem Geld tun will. Oder was wir mit seinem Geld tun sollen als Verwalter. Und wenn er uns sagt, gib ihm oder gib ihr so und so viel, dann, hey, ist ein gutes Recht. Dann sollten wir das tun. Wir sind Verwalter. Wir sind sein Leib in dieser Erde und er will durch uns handeln und er will auch durch uns geben, glaube ich. Das ist ein normaler, wichtiger Teil für unser christliches Leben. Zweiter Grund, warum Gott will, dass wir geben, ist, dass wir ihn reflektieren. Seht ihr, Gott ist ein Geber. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass sein einzigen Sohn gab, damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott ist ein Geber und er möchte, dass wir ihm ähnlich sind. Dritter Punkt, warum sollen wir geben? Wenn wir Gott reflektieren, dann werden wir auch ein Zeugnis sein in dieser Welt. Also um ein Zeugnis zu sein. Liebe ist was Praktisches. Wenn wir praktisch andere lieben, an andere geben, muss ja nicht nur Geld sein, aber auch kann Zeit, Aufmerksamkeit, vielleicht ein Ohr, was wir jemandem leihen. Das ist praktische Liebe, da geben wir Gottes Liebe weiter. Und vierter Punkt, das bringt Gott Ehre. Um Gott zu ehren, deswegen wollen wir geben. Es ist Zweck unseres Daseins. Fünfter Punkt, geben macht uns frei. Geben macht uns frei. Wir sind von Natur aus eher selbstsüchtige Wesen. Ich denke, die meisten von uns eher materialistisch veranlagt. Wir sind so eingenommen, so gefangen von uns selbst, von den Dingen dieser Welt. Und geben ist ein sehr praktischer Weg, um frei zu werden davon. Geben ist praktisch, uns selbst zu sterben, einen Teil von uns wegzugeben. Und es ist wirklich so, jedes Mal, wenn du gibst, gibst du ein Stück von deiner Selbstsucht und von deiner Herzensenge, von deinem Egoismus weg und du wirst ein Stück freier und weiter in deinem Herzen und damit auch zufriedener und reifer. Es ist ganz einfach so wie mit allen Dingen, die Gott uns sagt. Gott sagt uns, was er uns sagt, weil er es gut mit uns meint. Und weil es wirklich gut für uns ist. Ich meine, Gott könnte Geld vom Himmel regnen lassen oder Manna vom Himmel fallen lassen, wie er es ja schon mal getan hat, um die Bedürftigen zu versorgen. Aber nee, Gott will es durch uns tun. Und ein Grund, warum er es durch uns tun will, ist, damit wir in dem Prozess frei werden und damit wir gesegnet werden. Es gibt keine größere Freude, als von ihm gebraucht zu werden und anderen eine Freude zu machen, seinem Namen. Sechster Grund, warum wir geben wollen, ist, weil Jesus sich selbst für uns gegeben hat. Ich meine, das ist eine natürliche Reaktion, wenn wir sehen, sein großes Geschenk an uns, was er für uns getan hat. Ich meine, was sollte man sonst tun, als uns mit allem, was wir sind, ihm zurückzugeben. Und ein siebter Grund, der mir eingefallen ist, ist, dass wir Schätze im Himmel sammeln. Ewigen Reichtum. Jesus hat gesagt, wenn wir einem dieser Geringen in seinem Namen nur ein Glas Wasser geben, wird er uns belohnen dafür. Ist nicht schwer. Gibt vielleicht noch andere Gründe, warum wir geben sollen, aber das ist das, was mir so spontan eingefallen ist, wie ich darüber nachgedacht habe. Zweite Stelle, die ich mir anschauen will, ist 1. Korinther 16, die Verse 1 und 2. Vielleicht könnt ihr gerade zurückblättern, ist ja nicht weit. 1. Korinther 16, die Verse 1 und 2. Da werden wir einige Prinzipien sehen, wie wir geben sollen. Wir haben uns angeschaut, warum wollen wir geben. Jetzt schauen wir uns an, wie wollen wir geben. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Seht ihr, dass er hier jeden anspricht, jeder von euch soll das tun. Geben gehört dazu zu unserem Leben, zu unserem Christlichen. Das sollte ganz normal ein Teil unseres Lebens sein. Einige Prinzipien, wie sollen wir geben? Erstens, wir sollen regelmäßig geben. Er sagt hier, jeden Sonntag sollte ein regelmäßiger Teil, ein natürlicher Teil unseres Lebens sein. Zweitens, es soll persönlich sein und privat sein und freiwillig. Es lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an. Privat, freiwillig, nicht irgendwie Kirchensteuer, nicht irgendwie öffentliche Auktionen. Hey, Bruder Meier hat 1000 Euro gegeben, wer gibt 2000? Na, wer schon mal amerikanisches Fernsehen gesehen hat, christliches Fernsehen, kennt solche Methoden. Ich glaube, das ist nicht biblisch. Auch nicht Mitgliedsbeiträge bei der Gemeinde abliefern. Es soll regelmäßig sein, es soll persönlich und privat und freiwillig sein. Drittens, wir wollen proportional geben. Er sagt hier, jeder soll geben, nachdem er gedeihen hat. Also denen der Herr viel anvertraut hat, die sollen auch viel geben. Die weniger haben, die geben entsprechend weniger. Im Alten Testament sollten alle 10% ihres Einkommens in den Tempel bringen. Also anteilsmäßig gleich viel. Wer viel hat, mehr. Wer wenig hat, weniger. Zehnte wird im Neuen Testament nicht wiederholt. Wir haben im Neuen Testament keine Kirchensteuer. Irgendwie so in die Richtung. Ich meine, vielleicht ist es ein gutes Richtmaß für das, was wir geben können, aber ich glaube nicht, dass es ein Gesetz ist für uns heute in dem Sinn. Es ist eine Herzensangelegenheit. Wir werden später dann noch mehr drüber reden. Und Jesus misst das, was wir geben, an unseren Ressourcen. Es kommt nicht so sehr auf das Absolute, auf den Betrag an. Na, Jesus stand mit seinen Jüngern da beim Tempel, beim Opferstock und die ganzen Pharisäer, die ganzen reichen Leute gingen vorbei und Leute, ich gebe, haben da viel reingeschmissen in den Opferstock und dann kam so eine ganz arme Witwe und die hat ein paar Pfennig reingeworfen und Jesus sagt, hey, Jünger, schaut her, Leute, diese Frau hat am meisten von allen gegeben, weil sie hat aus ihrer Not herausgegeben, wirklich alles, was sie hatte. Und diese Frau hatte wirklich ein Herz für Gott. Hat nicht nur irgendwie so Peanuts, Taschengeld irgendwie, sondern hat wirklich was gekostet. Also, je nachdem. Wenn du Schüler bist, vielleicht sind 5 Euro viel, dann gib 5 Euro. Wenn du 500.000 im Jahr verdienst, hey, dann wollen wir nicht 10%, sondern vielleicht 50%. Ich meine, wenn du nicht mit 250.000 im Jahr auskommst, dann komm in die Seelsorge. Dann stimmt was nicht. Ich mache natürlich nur Spaß. Jeder soll das geben, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Aber wir alle, wir sollten ein Reich für Gott haben und für sein Reich, für die Geschwister, Gemeinde, für Mission, Menschen in Not, das sollte eine Priorität sein in unserem Leben. Also wiederholen wir, warum will Gott, dass wir geben? Erstens, weil er unser Herz will. Zweitens, dass wir ihn reflektieren. Drittens, dass wir ein Zeugnis sind für ihn, dass wir ihn ehren. Er will uns frei machen. Fünftens. Sechstens, Jesus hat so viel für uns gegeben, also es ist eine natürliche Reaktion, es motiviert uns zu geben. Und siebtens, wir wollen Schätze im Himmel sammeln für die Ewigkeit. Wie sollen wir geben? Erstens regelmäßig, zweitens persönlich und freiwillig und privat und drittens proportional. Jeder dem angemessen, was Gott ihnen anvertraut hat. Okay, mit dem im Hintergrund, lasst uns in die heutige Stelle gehen. Und lasst uns schauen, was wir darüber hinaus noch lernen können über das Geben. Vielleicht können wir diese Listen am Schluss erweitern oder ergänzen. Schauen wir, was der Herr uns sagt. Ein bisschen Hintergrund noch. Die Christen in Jerusalem, die sind verarmt gewesen. Die waren sehr bedürftig. Das hatte verschiedene Gründe. Die hatten nach Pfingsten, nachdem sich Tausende bekehrt haben, haben die Christen in Jerusalem diese Geschwister unterhalten, damit sie da bleiben konnten und lernen konnten von den Aposteln und haben sehr freigebig gegeben von dem, was sie hatten. Und dann wissen wir, gab es eine Hungersnot in Judäa und es gab eine Verfolgung. Wenn ein Jude sich damals zu Jesus bekehrt hat, war das vielleicht so ähnlich, wie wenn ein Moslem sich heute zu Jesus bekehrt. Wurde aus der Familie ausgestoßen, hat vielleicht den Job verloren, wurde vielleicht nichts mehr verkauft. Vielleicht wurde sogar das Leben bedroht. Denkt an Paulus. Paulus hat die Christen verfolgt. Und deswegen hatte Paulus, glaube ich, auch ein Herz für die. Und auf seiner dritten Missionsreise hat er eine Sammlung gemacht für die Geschwister in Judäa. Eine Sammlung unter den Heidenchristen für die Judenchristen. Und seine Hoffnung war, über alle anderen Gründe hinaus auch noch die Einheit zu fördern zwischen den Heidenchristen aus dem heidnischen Background und den Judenchristen aus dem jüdischen Background. Und er hat den Korinthern in seinem ersten Korintherbrief ja schon drüber geschrieben, über die Sammlung. Die Korinther haben diese Idee mit Begeisterung aufgenommen. Und ihre Begeisterung, werden wir noch sehen, war ansteckend für die anderen Gemeinden. Und Paulus hat sie vor den anderen gelobt. Aber das Problem ist, jetzt war ungefähr ein Jahr vergangen und die haben es noch nicht in die Praxis umgesetzt. Sie haben noch nicht begonnen, wirklich zu sammeln, die Korinther. Ich weiß nicht, vielleicht hat ihr Eifer ein bisschen nachgelassen, weil ihre Beziehung mit Paulus ein bisschen angespannt war in der Zwischenzeit. Auf jeden Fall haben wir letztes Mal gesehen, dass Paulus sich mit den Titus in Mazedonien getroffen hat, in Nordgriechenland. Und Titus, der kam von Korinth, und Korinth ist im Süden von Griechenland, in Achaia war da die wichtigste Stadt. Und Titus hat einen positiven Bericht zurückgebracht über die Gemeinde in Korinth. Sie haben die Korrektur von Paulus angenommen. Vielleicht hat Titus dem Paulus bei der Gelegenheit auch erzählt, dass es eben da noch ein Problem gibt mit dieser Sammlung, dass sie noch nicht wirklich begonnen haben. Und so beginnt Paulus hier jetzt die Korinther zu ermutigen. Und er wird das so tun, dass er ihnen zu Beginn zwei Vorbilder vor Augen hält. Das erste Vorbild sind die Gemeinden in Mazedonien. Das war die Gemeinde in Philippi, Thessalonich, Beröa. Die Gemeinde in Mazedonien waren relativ arm, zumindest im Vergleich zu der Gemeinde von Korinth. Achaia, Gegend da unten, war eine sehr reiche Gegend. Korinth war eine Handelsstadt auf einem wichtigen Handelsweg gelegen, war eine sehr reiche Stadt. Im Gegensatz dazu, die im Norden oben, die waren arm. Und Paulus schreibt hier im Vers 1, wir teilen euch aber mit, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Ich mag das, diese Gnade bezeichnet Paulus das, diese Gnade selbstlos zu geben. Es ist nicht natürlich für uns, selbstlos zu geben. Das macht Gottes Gnadenwirken in unserem Leben offenbar. Und Paulus wird in diesem ganzen Abschnitt geben mit Gnade bezeichnen. Ich mag das. Seht, was für eine große Gnade sie hatten. Vers 2. Dass bei großer Bewährung in Drangsal der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt sind in den Reichtum ihre Freigebigkeit. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst an den Heiligen. Also seht ihr, sie waren arm, sie waren verfolgt, sie waren bedrängt und trotzdem haben sie mit sehr großer Freude gegeben. Aus eigenem Antrieb, freiwillig. Haben schon gesammelt, bevor der Paulus überhaupt hingekommen ist, wahrscheinlich bevor der irgendwas gesagt hat. Und sie gaben über Vermögen, mehr als sie sich leisten konnten. So selbstlos waren sie, so ein Herz hatten sie für die Geschwister in Judäa. Und es ist oft so, oft sind es gerade die Armen, die am wenigsten haben, die am freigebigsten sind. Ich erinnere mich, wo ich das erste Mal in Rumänien war, das war ganz kurz nach der Wende, und waren da bei Geschwistern eingeladen, die haben uns wirklich wörtlich die letzte Milch, die sie daheim hatten, das letzte Stück Fleisch, letztes Stück Brot vorgesetzt, und wir wussten das nicht, haben es erst später nachgefunden, hat uns rausgefunden, es hat uns tief beschämt. Ich meine, wir haben so unsere kleinen Geschenke mitgebracht, so Schokolade irgendwo, aber das war alles. Hat ja niemandem wirklich wehgetan, das war halt für uns nicht viel, aber die haben wirklich, wie es hier steht, über ihr Vermögen gegeben eigentlich. Und wir waren reicher beschenkt von denen als sie von uns. Aldous Huxley hat mal gesagt, es gibt Leute, deren Herzen gerade in dem Grad einschrumpfen, als ihre Geldbörsen sich erweitern. Das ist eine Beobachtung, die oft stimmt. Es gibt diese Einstellung in unserer Gesellschaft, bei jeder Lohnerhöhung, bei jedem Karrieresprung, da müssen wir auch unseren Lebensstandard erhöhen. Wir müssen alles in uns investieren, ein größeres Haus, ein luxuriöseres Auto. Und ich glaube, wir Christen sollten uns nicht fangen lassen von dieser Einstellung. Wir sollten, wenn wir mehr bekommen, das eher als Gelegenheit sehen, dass wir mehr geben können. Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Wörtlich glückseliger. Das heißt, es macht uns glücklicher in unserer Seele zu geben als zu nehmen. Aristoteles Onassis, dieser reiche griechische Schifffahrtsunternehmer, hat gesagt, ein reicher Mensch ist oft nur ein armer Mensch mit sehr viel Geld. Auch da ist eine Wahrheit drin. Ich denke, wir alle kennen wahrscheinlich viele, die reich sind und trotzdem unglücklich sind und unzufrieden. Aber ich hoffe, wir kennen auch alle Christen, die ein einfaches Leben leben und die freigebig sind und gastfreundlich sind und dabei zufrieden sind und froh sind. Seht ihr, geben ist glückseliger, wird glücklicher in unserer Seele durch Geben als durch Nehmen. Geben macht Freude. Wir wissen das eigentlich. Jeder, der andere schon beschenkt hat, weiß, dass wir dabei selbst beschenkt werden. Und solche Menschen waren die Mazedonier. Vers 4 sagt Paulus, und sie baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Mit vielem Zureden baten sie uns, dass sie teilhaben dürfen, den Geschwistern zu dienen, materiell. Und es scheint, ich meine, der Paulus, der kannte ja die Lebensverhältnisse der Christen in Mazedonien. Und es scheint, dass der Paulus gesagt hat, oh nein, nein, Herr Mazedonier, das ist zu viel, das kann ich nicht annehmen, was ihr hier geben wollt. Sie haben gesagt, nein, wir wollen den Geschwistern helfen, es ist ein Vorrecht für uns, es ist eine Gnade, dass wir da dabei sein dürfen. Und das ist, was der Herr auf unser Herz gelegt hat, also bitte nimm das doch an. Und sie haben ihn mit viel Zureden gebeten, dass sie mit dabei sein dürfen, dass er ihre Gabe mitnimmt. Wie konnten sie so geben? Noch mehr dazu mit Freude dabei. Schlüssel ist hier, es steht hier, sie gaben sich zuerst dem Herrn. Das war ihre Motivation. Und das ist wirklich das, was der Herr von uns will. Gott will uns haben. Nicht unbedingt unser Geld, er will uns haben, unser Herz. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann, der sich ganz frisch bekehrt hat bei einer Evangelisation in Afrika. Und dann wurde eine Kollekte eingehoben Und wo dieser Korb an ihm vorüberging, also dieser Typ, der mit dem Korb vorbeiging, hat er gesagt, halt ihn niedriger, halt ihn niedriger, halt ihn niedriger. Und dann ist er reingestiegen in den Korb. Er hat verstanden, um was es geht. Gott will uns haben, unser Leben. Und nicht nur unbedingt das Materielle irgendwo. Sie gaben sich zuerst dem Herrn und dann uns und den Geschwistern, die in Not waren. Vers 6, so dass wir Titus zugeredet haben, er möge bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden, wie er es früher angefangen hatte. Paulus hat den Titus wieder zurückgeschickt nach Korinth und wirklich ihm vorausgeschickt, um die Sammlung in Korinth zu organisieren. Vers 7, aber so wie ihr in allem Überströmen seid, in Glauben und Wort und Erkenntnis und in allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmen sein. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen sarkastisch ist, was der Paulus hier sagt. Auf jeden Fall, wie immer, die Korinther, die haben sich so gesehen, offensichtlich, dass sie überströmen sind in Glauben und Wort und Erkenntnis und Liebe. Und Paulus sagt, lasst eure Erkenntnis und eure Liebe, euren Eifer praktisch werden. Es geht nicht nur um Hören, dass wir Theologen werden und um Reden und um Gefühle. Nein, Liebe ist was sehr, sehr Praktisches. Es geht in unserer christlichen Erfahrung viel mehr als nur diese anderen Dinge. Das Ganze wird eigentlich erst lebendig, wenn wir es tun, im Tun. Liebe ist was Praktisches. Vers 8, nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Nicht befehlsweise, ich befehle euch nichts, es ist nichts Gesetzliches. Es ist eine Herzensangelegenheit. Soll nicht durch äußeren Druck zustande kommen, unser Geben. Deswegen, wenn immer dich irgendjemand manipuliert, wenn immer du dich manipuliert fühlst zu geben, an irgendeine Organisation oder einen Prediger, was immer, wenn du zu einer Entscheidung getrennt wirst, die nicht wirklich aus deinem Herzen kommt, die nicht durch deine Liebe für Jesus motiviert ist, dann gib nicht. Wenn es motiviert ist, durch Angst vielleicht. Wenn du nicht gibst, dann wird der Fluch Gottes über dich kommen. Und Gott wird dich nicht mögen. Und außerdem haben wir hier hinten einen Flipchart, wo alle Gaben aufgeschrieben werden und wirst du öffentlich bloßgestellt, wenn du nichts gibst. Also. Oder durch Schuldgefühle. Wenn du nichts gibst, dann bist du mit Schuld am Bankrott unseres Dienstes. Also. Oder vielleicht durch Habsucht. Das ist die niedrigste Motivation. Ich hasse es, wenn Prediger oder Evangelisten an unser Fleisch appellieren, an unsere Habsucht. Es gibt eine ganze Theologie, eine ganze Philosophie im Reich Gottes. Wenn du uns gibst, dann wirst du reich sein. Und du wirst immer gesund sein. Und schick mir deinen Scheck, dann werde ich für dich beten und Gott wird dich heilen und Gott wird dich segnen. Ist furchtbar. Oder auch wenn du motiviert bist, weil irgendjemand ein Schleimer ist. Und so dieses Geltungsbedürfnis in dir oder dieses ausnutzt und sagt, hey, du bist die tollste, die gottesfürchtigste Person, die ich je getroffen habe und sicher kannst du diese kleine demütige Bitte nicht ausschlagen. Also. Verschiedene Methoden, wie Menschen uns manipulieren wollen. Aber Paulus lässt den Korinthern hier einen Raum für ihre freie Entscheidung. Er sagt, ich befehle euch nichts. Aber lasst euer Herz berühren durch das Vorbild von anderen. Und stellt ihnen ein zweites Vorbild vor Augen und das ist Jesus. Und wirklich, er soll derjenige sein, der uns zum Geben motiviert, Jesus. Mein Job als Pastor ist nicht, euch unter Druck zu setzen oder irgendwie auszunehmen, sondern uns alle auf Jesus hinzuweisen und immer wieder zurückzuweisen auf ihn. Und wenn wir Jesus lieben, wenn wir ihn im Auge haben, dann werden diese ganzen Dinge natürlich passieren in unserem Leben. Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er da reich war um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus war Gott, er hat alles besessen, was existiert. Und er war im Himmel, er war in der absoluten Herrlichkeit. Wenn wir haben Bilder in der Bibel, dass die Straßen Gold waren im Himmel. Ich meine, das, was das Letzte ist, ein Abfallprodukt in unserer Welt. Asphalt, Dreck. Gold. Das Letzte. Jesus hat diese ganze Herrlichkeit verlassen im Himmel und Philipperbrief sagt uns, er entleerte sich, entäußerte sich und er wurde Mensch. Radikalerer Schritt, als wenn irgendein Kaiser dieser Welt zu einer Ameise würde oder sowas. Und wir wissen, Jesus hat ein armes, hat ein sehr einfaches Leben gelebt. Und dann hat er sich ein zweites Mal entleert und er ging ans Kreuz für uns. Demütigsten, verachtetsten, grausamsten Tod gestorben. So dass du und ich, dass wir reich sein können in ihm, geistlich reich, hier und jetzt und Ewigkeit in seiner Herrlichkeit mit ihm verbringen können. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das allein sollte genug Motivation für uns sein, dass wir ihm das, was er uns anvertraut hat, zurückgeben, dass wir uns selbst ihm geben. Vers 10. Und ich gebe hierin eine Meinung ab, denn das ist euch nützlich, die ihr nicht allein das Tun, sondern auch das Wollen vorher angefangen habt, seit vorigem Jahr. Nun aber vollendet auch das Tun, damit wie die Bereitwilligkeit des Wollens, so auch das Vollbringen da ist, nach dem, was ihr habt. Sollen wir uns vier Hindernisse anschauen, Dinge, die uns hindern in unserem Leben. Das erste ist Aufschieben. Seht ihr, sie haben sich's vorgenommen vor einem Jahr, aber dann nicht getan. Leute, die immer aufschieben. Ja, morgen werde ich es tun. Haben wir ein gutes Herz. Na, ich will ja, aber morgen. Und morgen ist es übermorgen. Und so weiter und so fort. Das kann so ein Hindernis sein. Das zweite ist Zögern. Vers 12 spricht er, denn wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen, nach dem, was sie hat und nicht nach dem, was sie nicht hat. Er spricht von der Bereitwilligkeit. Motiviertheit, Eifrigkeit. Nicht zu zögern. Oh, ich weiß nicht, ob ich schon bereit dazu bin. Dritte Hindernis ist, wenn wir uns vergleichen. Weil ich nicht so viel geben kann, wie ich wirklich will, ist es eigentlich gar nicht wert, irgendwas zu geben. Oder weil ich nicht so viel geben kann wie andere, ist es mir peinlich. Oder wenn ich gebe, dann haben andere vielleicht mehr als ich und naja. Oder weil ich eigentlich nicht so viel geben will wie andere, ist es mir peinlich und deswegen gebe ich lieber gar nichts. Hey, du bist verantwortlich vor Gott für das, was er dir anvertraut hat, für das, was er zu deinem Herzen spricht. Nicht für das, was andere tun. Ist unabhängig von dem. Egal, was andere tun oder nicht tun. Das vierte ist Selbstsucht und Neid. Vers 12 hatten wir das Vergleichen. Sie ist willkommen nach dem, was sie hat und nicht nach dem, was sie nicht hat. Jetzt geht es um Selbstsucht und Neid. Warum soll ich denen was geben? Mir gibt ja auch keiner was. Am Ende geht es denen vielleicht besser als mir. Und überhaupt, die da drüben, die sind noch viel reicher als ich. Sollen die doch dem geben, der weniger hat? Vers 13, denn das sage ich nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach Maßgabe der Gleichheit. In der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener für euren Mangel diene, damit Gleichheit entstehe. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Die Jerusalemer Gemeinde, die Judenchristen, die haben ihren geistlichen Reichtum mit den Korinthern und allen anderen Heidenchristen geteilt. Die haben denen das Evangelium gebracht. Und jetzt geben die Heidenchristen, die materiell Überfluss haben, den Judenchristen zurück, die gerade materiell Not leiden. Und einmal hilft der eine dem anderen, wenn er in Not ist, das andere Mal hilft der andere dem einen, wenn der in Not ist. In der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener für euren Mangel diene, damit Gleichheit entstehe. Hier geht es nicht um irgendeine Art von christlichem Sozialismus. Überhaupt nicht. Sozialismus ist erzwungene Gleichheit, wo irgendwie ein Staat oder eine Partei den Reichen Geld wegnimmt, um es den Armen zu geben. So das Robin Hood-Prinzip. Und das ist nicht unbedingt christlich. Der Herr hat gesagt in den 10 Geboten, du sollst nicht stehlen. Und auch der Zweck heiligt nicht unbedingt die Mittel. Und niemand lässt sich gern bestehlen. Deswegen halten die Leute mit beiden Händen ihr Geld fest und wollen so wenig wie möglich hergeben. Und fühlen sich dann auch nicht wirklich verantwortlich für den Nächsten. Hey, ich zahle eh Steuern und Sozialabgaben. Ist nicht mein Bier, wenn der Nachbar hungert. Das Sozialamt soll sich drum kümmern. Und auf der anderen Seite, die Armen glauben dann irgendwie, dass sie irgendwie ein Recht dazu hätten. Auf Umverteilung, auf Gleichheit. Keiner fragt, woher sie das Recht eigentlich haben, aber jeder glaubt, ich habe ein Recht drauf. Und sind auch nicht dankbar dann den Reicheren gegenüber, die geben. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, hey, ich danke dir, dass du Steuern zahlst. Machen die Leute nicht. Alle verlangen immer nur. Und sind auch nicht dankbar Gott gegenüber, dass er sie versorgt. Und viele von denen sind gar nicht gläubig. Und werden vom Staat abhängig, statt dass sie von Gott abhängig sind. Und so werden eigentlich beide Seiten beraubt von dem Segen, den Geben bringen soll in unserem Leben. Sozialismus ist eigentlich ein System, was auf Neid und Habsucht und Gewalt im Wesentlichen beruht. Und deswegen funktioniert es auch nicht. Was wir hier sehen, ist nicht Sozialismus. Es geht hier um christliche Barmherzigkeit. Das ist ein Riesenunterschied. Da ist eine innere Motivation da. Da ist ein freiwilliges Teilen des Überflusses. Und dann ist es erst ein Segen, oder? Wenn wir es freiwillig tun. Dann ist es erst eine Freude, wenn wir geben, wenn wir freiwillig und persönlich helfen. Und wir kennen das. Ich meine, du fühlst dich wirklich beschenkt und du fühlst dich gut, wenn du jemandem anderen geholfen hast. Und er bedankt sich und er freut sich drüber. Da hat man selber eine Freude. Er kennt das. Vielleicht du hast einen Mangel. Und du betest, Herr, versorg mich. Und dann legt Gott einem Bruder oder einer Schwester oder einem Nachbarn, wen immer, aufs Herz, dir zu geben. Und dann bedankst du dich bei dem und preist den Herrn dafür. Und der Geber, der hat eine Freude, dass er vom Herrn gebraucht wurde und eine Freude, dass du dich freust. Und sein Gottesvertrauen und dein Gottesvertrauen wurde gestärkt und eure Beziehung wurde gestärkt. Und das ist so wunderbar. Es ist genial, wenn wir die Prinzipien für Armenfürsorge im Neuen Testament oder auch im Alten Testament anschauen. Ich denke, zumindest in der Gemeinde, zumindest im Leib Christi soll es auch so funktionieren. Unser Überfluss. Wenn Gott uns mehr anvertraut hat, als wir zum Leben brauchen, das ist nicht unbedingt dazu da, damit wir uns mehr und mehr Dinge anschaffen, die wir eigentlich nicht brauchen. Auch nicht unbedingt, dass wir endlos ansparen und aufhäufen. Ist ja okay, auf ein Ziel hinzusparen. Vorsorge im vernünftigen Rahmen, ja, das ist okay. Aber unsere Kultur hat Sicherheit und hat Luxus zu einem Götzen gemacht. Und deswegen, wenn wir mehr haben, als wir brauchen, sollten wir immer fragen, Herr, was soll ich damit tun? Was willst du, dass ich damit tue? Und die Antwort mag vielleicht nicht unbedingt der schnellere Computer sein, den ich eigentlich eh nicht brauche. Oder das Luxusauto, was ich nicht brauche. Oder das 100. Kleid, was ich eh nicht anziehe. Sondern vielleicht ist es ein Bruder oder eine Schwester. Oder ein Nachbar in Not. Oder ein Missionsprojekt. Oder Gemeinde. Oder schlicht und einfach jemandem eine Freude zu machen. Vielleicht jemanden auf eine Freizeit einzuladen, der sich's nicht leisten kann. Investitionen in andere Menschen. Und damit sammeln wir auch Schätze im Himmel. Investitionen, die ewig zählen und ihren Unterschied machen für Gott in dieser Welt. Hier in Vers 15 sehen wir, unser Überfluss ist wie Manna. Das wird hier angesprochen im Vers 15. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Der Vater hat ihnen immer genug für einen Tag gegeben. Und wer mehr aufgehäuft hat, das ist stinkig geworden und ist verfault. Und so ist es mit unserem angehäuften Besitz. Es bringt nur Fäulnis und Gestank in unsere Seelen. Wir werden egoistisch, wir werden eng, wir werden habgierig. Wir sind dann gefangen und einsam und unzufrieden und unglücklich mit dem ganzen Zeug. Das überflüssige Manna ist dazu da, um verteilt zu werden und zu geben für den Herrn. Vers 16. Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat, denn er nahm zwar das Zureden an, doch weil er noch eifriger war, ist er aus eigenem Antrieb zu euch gegangen. Wir haben aber den Bruder mit ihm gesandt, dessen Lob wegen der Verkündigung des Evangeliums durch alle Gemeinden verbreitet ist. Wir wissen nicht genau, wer dieser Bruder war. Manche spekulieren Lukas oder Timotheus, Barnabas, Silas. Wir haben einige gute Möglichkeiten in der Bibel. Vers 19. Aber nicht allein das, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unserem Reisegefährten in diesem Gartenwerk erwählt worden. Das heißt, dass sie mit Paulus das Geld nach Jerusalem bringen sollten. Das von uns besorgt wird zur Herrlichkeit des Herrn selbst und als Beweis unserer Bereitwilligkeit. Vers 20, denn wir suchen, das zu verhüten, dass uns jemand übel nachredet, dieser reichen Gabe wegen, die von uns besorgt wird. Dass Leute sagen, der Paulus, der streift das Geld für sich ein. Und macht einen Urlaub auf Kreta. Vers 21. Denn wir sind auf das Rechte bedacht, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Wir haben aber unseren Bruder mit ihnen gesandt, den wir oft in vielem als eifrig erprobt haben, der nun aber noch viel eifriger ist durch das große Vertrauen, das er zu euch hat. Sei es, was Titus betrifft, er ist mein Gefährte und in Bezug auf euch mein Mitarbeiter, seien es unsere Brüder, sie sind Gesandte der Gemeinden Christi Herrlichkeit. Empfiehlt diese Männer der Gemeinde. Wir sehen hier in diesen Versen auch Prinzipien wie Älteste der Gemeinde, Leiter, die Gaben einsammeln und verwalten, wie die mit Geld umgehen sollen. Das vorherrschende Prinzip ist der Vers 21. Wir sind auf das Rechte bedacht, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Es sollen erstens zuverlässige, ehrliche, geistliche, in den Gemeinden anerkannte Menschen sein, sehen wir hier. Und zweitens sollen mit einer Art und Weise umgegangen werden mit Finanzen, sodass es über jeden Verdacht erhaben ist. Paulus ist nicht selbst nach Korinth gegangen, hat nicht selbst die Sammlung eingesammelt dort. Und dann hat er Brüder mitgenommen aus allen Gemeinden, die ihn begleitet haben nach Jerusalem, um verantwortlich zu sein mit dem Geld, was sie gesammelt haben. Soll überall Verantwortlichkeit sein und Transparenz. Ich glaube, andersrum, wir sollen auch weise sein, drüber beten, wem wir geben. Ich denke, wir sollten auch nur solchen Leuten geben, wo wir den Eindruck haben, ja, das ist wirklich gut angelegt. Oder solchen Diensten geben, die das Herz am rechten Fleck haben. Es ist wichtig, dass wir verantwortlich sind und über jeden Verdacht erhaben sind. In unserer Gemeinde machen wir so, dass wer immer Spendenbox entleert, am Sonntag sind immer zwei Leute, die es gemeinsam zählen, wird eingetragen, wird unterschrieben. Ich will, soweit es irgendwie geht, es nicht mal anfassen, das Geld. Und ich will auch überhaupt nicht wissen, wer wie viel gibt. Interessiert mich nicht. Das wäre nicht gut, sonst hätten wir die Tendenz irgendwie, oh, du gibst so viel, ah, willkommen, willkommen. Nee, ich will frei sein davon, ich will jedem gleich dienen. Ich will es gar nicht wissen. Wir haben auch die Politik, dass jeder, der regelmäßig gibt, auch Einblick nehmen darf in unsere Bücher. Jeder, der regelmäßig gibt, darf auch wissen, wofür sein Geld, das er gibt, ausgegeben wird. Könnt euch an die Iris wenden und Iris zeigt uns unsere Buchhaltung, was ihr mehr wissen wollt. Wer nicht regelmäßig gibt, das geht euch dann nichts an. Aber wer gibt, dem wollen wir auch verantwortlich sein und Rechenschaft ablegen. Was wir machen mit den Einnahmen, die wir haben. Und ich meine, selbstverständlich natürlich wird auch die Buchhaltung nach den Vorschriften gemacht. Eigentlich die Iris macht es viel gewissenhafter und genauer, als wir das vom Finanzamt her müssten. Und ich denke, das ist auch eine wunderbare Sache, dass wir auch da ein Zeugnis sind. Und natürlich werden die Bücher auch geprüft jedes Jahr. Vers 24. So bringt nun ihnen gegenüber angesichts der Gemeinden den Beweis eurer Liebe und der Berechtigung unseres Rühmens über euch. Denn was den Dienst für die Heiligen betrifft, so ist es überflüssig für mich, euch zu schreiben. Denn ich kenne eure Bereitwilligkeit, die ich zu euren Gunsten den Mazedoniern gegenüber rühme, dass Achaia seit vorigem Jahr bereit ist und euer Eifer hat die Mehrzahl angereizt. Paulus hat die Korinther gelobt vor den anderen Gemeinden. Und er sagt, ihr Eifer hat die anderen angereizt. Ist vielleicht auch ein bisschen sarkastisch hier. Korinther waren immer ganz so eifrig, wie sie es zu Beginn mal waren. Aber was ich wirklich vorbildhaft finde, ist der Paulus. Sein Verhalten hier. Paulus hat nie schlecht geredet über irgendwelche Gemeinden oder über irgendwelche Menschen. Wenn er was korrigieren musste, dann hat er das immer persönlich getan, den Leuten persönlich gesagt. Aber wenn er mit anderen über wem Dritten geredet hat, dann hat er immer nur das Positive erwähnt, hat er immer nur gelobt. Und so soll es auch bei uns sein, in unserem Leben. Wenn wir über wem anderen reden, hinter seinem Rücken, dann bitte nur Positives. Wenn es was gibt, was wir korrigieren müssen in seinem Leben, dann geh direkt hin. Klär das persönlich. Vers 3. Ich habe aber die Brüder gesandt, damit unser Rühmen über euch in dieser Beziehung nicht zunichte würde, damit ihr, wie ich gesagt habe, bereit seid, und damit nicht etwa, wenn die Mazedonier mit mir kommen und euch vorbereitet finden, wir, um nicht zu sagen, ihr, in dieser Zusicht zu schanden würden. Ich hielt es daher für nötig, die Brüder zu bitten, dass sie zu euch vorauszögen und diese eure zuvor angekündigte Segensgabe vorher zubereiten, damit diese so bereit sei wie eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Ich schicke die Brüder vorher zu euch und ich komme dann später nach mit den Gesandten der anderen Gemeinden, dieser ärmeren Gemeinde in Mazedonien, die mich mit dem Geld nach Jerusalem begleiten werden. Aber ich schicke die Brüder voraus, dass ihr gewarnt seid, dass ihr kommt. Und dass ihr noch Zeit habt, eure Ankündigung, wo ihr so groß geredet habt, diese Versprechungen auch in die Tat umzusetzen. Denn wenn wir dann kommen mit den anderen Gesandten von den armen Gemeinden und ihr habt nicht gesammelt, wie ihr es gesagt habt, dann werdet ihr als geizig dastehen. Und Leute, ihr werdet euch blamieren, weil ihr groß geredet habt und ich werde blamiert sein, weil ich euch gelobt habe vor den anderen. Vers 6. Hier haben wir ein weiteres Prinzip für unser Geben. Und zwar, was das Ausmaß unseres Gebens betrifft. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Prinzip von Sehen und Ernte illustriert die Frucht unseres Gebens. Ein Seemann, der geizig ist und habsüchtig ist, er sagt, ich will nicht so viel Samen ausstreuen, ich will die lieber behalten. Der hat vielleicht kurzfristig erstmals mehr als die anderen, aber nur bis zur Ernte. Er wird wenig ernten, wird wenig Frucht haben und auf lange Sicht wird er der Loser sein. Auf der anderen Seite der Seemann, der freigebig ausstreut, der viel Saat ausstreut, der hat vielleicht erstmals kurzfristig weniger, ein Verlust könnte man sagen, materiellen, aber auf lange Sicht, bei der Ernte hat er um ein Vielfaches mehr, hat eine Vielfache, eine reiche Frucht und so ist es auch mit unserem Geben. Wenn du viel gibst, wirst du viel zurückerhalten. Gott wird keinem Menschen ein Schuldner sein. Keiner von uns wird irgendwann mal im Himmel kommen und Gott wird dich zur Seite nehmen und sagen, ah, was, ich schulde noch einen. Nee, es wird nicht passieren. Wenn du ein Geber bist, dann wird Gott dich materiell versorgen, das hat er uns verheißen. Matthäus 6, Vers 33, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und all diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Aber auch darüber hinaus wirst du nicht nur Versorgung erfahren, sondern darüber hinaus auch geistigen Segen. Geben ist seliger als nehmen. Du wirst Reichtümer im Himmel haben, wirst Erfahrungen mit Gott haben, wie Gott dich gebraucht, wie andere Menschen gesegnet werden durch dich, vielleicht sogar wie andere zum Glauben kommen, wegen deinem Geben. Und du wirst reich, du wirst glücklich sein in deiner Seele, ein freudiger, ein zufriedener, ein gesegneter, ein freier Mensch sein. Garantiert. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Sie geben es freiwillig. Nicht Zwang oder Manipulation, die uns dazu drängen soll. Deswegen haben wir von Anfang an beschlossen, wir sammeln gar keine Kollekte hier in der Gemeinde. Sondern wir haben hinten eine Spendenbox stehen und wer was reinwerfen will, kann was reinwerfen. Dass sich nicht irgendwer unter Druck gesetzt fühlt, weil der Klingelbeutel vorbeigeht und dann schmeißt du nichts rein, ist dir peinlich. Das ist nicht die Motivation, warum wir geben wollen. Und wer eine Spendenquittung haben will, wenn wir schon bei dem Thema sind, Spenden, wer eine Spendenquittung haben will, bitte den Namen. Und wenn wir euch nicht gut kennen, wenn ihr auf Besuch seid, die Adresse mit draufschreiben, sodass wir das auch richtig verwalten können. Oder ihr könnt auf unser Konto spenden. Auch das anonym. Und wer mehr als 10% geben will, 10% kann man abschreiben für Gemeinnützigkeit, die wir haben als Verein. Wer mehr geben will, haben wir auch noch ein Treuhandkonto, wo wir bei einer Stiftung Mitglied sind, wo er nochmal zusätzlich 25.000, glaube ich, oder 24.500 in der Größenordnung im Jahr abschreiben könnt. Seht ihr, ihr kriegt das alles wieder zurück. Hey, multipliziert sich. Kriegt das zurück, könnt es wieder ins Reich Gottes investieren. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Deshalb, selbst wenn du nie zur Spendenbox gehst, wird niemand wissen, ob du wirklich gibst oder nicht gibst. Und das ist gut so. Es soll frei sein. Nicht aus Zwang, sondern von Herzen. Haben hier zwei weitere Prinzipien, wie wir geben sollten. Erste, was er gesagt hat, wie wir uns im Herzen vorgenommen haben. Das heißt, unser Geben soll systematisch sein und geplant sein. Nicht nur spontan. Ah, heute. Nee, es soll geplant sein. Wir sollten jeden Monat oder jede Woche, je nachdem, wann wir unser Gehalt kriegen, sollten wir den Herrn fragen und beten, Herr, was soll ich geben? Und wie viel? Für was? Und das ist das Neue Testament. Gott will eine persönliche Beziehung mit uns. Und er will uns persönlich zeigen, was er von uns will und wie er sein Geld, für das wir Verwalter sind, anlegen will. Zweite Prinzip ist, wir sollen fröhlich sein beim Geben. Wir sollen eine Freude dabei haben, mit Freude, nicht mit Verdruss. Oh Mist, ich will eigentlich nicht geben. Aber ich bin ein Pharisäer. Ich will, dass die anderen sehen, dass ich was reinschmeiß in die Spendenbox. Deswegen schmeiße ich viel Kleingeld rein, dass es viel Lärm macht. Hey, Gott will dein Geld nicht, wenn das deine Einstellung ist. Gott will dein Geld nicht. Weißt du was? Kauf dir Burger bei McDonald's drum oder eine Pizza. Sowieso alles, was du kriegst dafür. Also. Ich meine, wir kennen das. Keiner von uns will irgendwo ein Geschenk haben, was mit Verdruss oder mit eigentlich geizigem Herzen gegeben wird. Du hast Geburtstag und du hast mich beschenkt, also muss ich dir auch was geben. Also, da hast du es. Weißt du was, behalte das. Weil das Erste, was ich mache, ist, es wandert eh in den Müll. Das Ding wird mich jedes Mal dran erinnern an dein Herz, wenn ich das sehe. Besser, du behaltest dir das Zeug. Also, geben soll mit Freude sein. Aus Liebe zu Jesus. Weil wir ein Herz haben für das Reich Gottes. Und das ist ein Geben, wo wir auch ewige Belohnungen dafür kriegen. Vers 8. Gott aber vermag auf euch überströmen zu lassen, jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt, viel alles hier. Und überströmt zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht dem Seemann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Gott wird niemandem ein Schulder sein. Im Gegenteil, wenn du ein guter Verwalter bist, sagt Jesus, wird er dir mehr anvertrauen. Er wird die Saat mehren, steht hier. Das heißt, du wirst materiell versorgt sein und Gott wird dich gebrauchen zu guten Werken, überströmt zu jedem guten Werk. Der Herr wird geistliche Frucht wachsen lassen in deinem Leben und er wird dich frei machen, freigebig in allem Reich, steht hier, ist ein super Deal für uns. Wunderbare Sache zu geben. Und es bringt Gott Ehre, zusätzlich dazu. Seht ihr, es bringt Danksagung Gott gegenüber. Vers 12, denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überströmend durch viele Danksagungen zu Gott. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen der Lauterkeit der Teilnahme gegen sie und gegen alle. Und im Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes an euch. Es bringt Gott Ehre. Und nichts ist erfüllender, als zu wissen, dass andere Menschen Gott preisen wegen mir. Dass Gott Ehre bekommt wegen mir, wegen meinem Leben. Und im Gebet sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes an euch. Wenn du willst, dass jemand für dich betet, gib die Leute, denen du gibst, denen du ein Segen geworden bist, die beten für dich. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Es ist wunderbar, wenn Gott uns Gnade schenkt zu geben. Und das ist immer eine Reaktion auf sein unbeschreibbares Geschenk. Können wir gar nicht mit Worten beschreiben, was er uns geschenkt hat in Jesus. Die Erlösung, die wir haben. Wir sind so reich beschenkt von Gott. Also zum Abschluss. Was praktisch wird, kann jeder sich fragen oder vielleicht auch als Familie sich zusammensetzen und drüber zu reden. Wie ist es mit meinen Finanzen? Wie ist es mit meinem oder mit unserem Geben als Familie? Ist dieser ganze finanzielle Bereich dem Herrn untergeordnet? Sind die Prioritäten auch in diesem Bereich richtig gesetzt in meinem Leben? Und wenn nicht, hey, dann will Gott dich gebrauchen, um andere zu segnen und um dich zu segnen in dem Prozess des Gebens. Wenn du die Freude des Gebens noch nicht kennst, dann vermisst du was. Gelegenheiten gibt's genug, das ist sicher. Ich habe diese Woche einen Brief von einer evangelikalen Missionsgesellschaft bekommen. Und da haben die geschrieben, ich zitiere hier so zwei Zeilen, haben geschrieben, wusstet ihr eigentlich, dass wir und viele andere Missionswerke zurzeit durch eine ganz große finanzielle Krise gehen? Wir wissen von Gemeinden, die ihre geplanten Projekte nicht durchführen können, weil das Geld fehlt. Wir wissen von Missionswerken, die bereits Mitarbeiter entlassen haben, weil das Geld fehlt. Und ich würde es wahrscheinlich nicht so schreiben, wenn ich eine Not hat. Aber es kommuniziert eine traurige Realität. Nämlich, dass viele Christen ihre Prioritäten nicht richtig geordnet haben. Kein Herz haben für Gott und sein Reich. Und wenn du nicht weißt, wem du geben kannst, und über unsere Gemeinde noch weiter in das Reich Gottes investieren willst, dann habe ich ein paar gute Vorschläge. Ich meine, eine Sache, die jetzt groß ist, ist diese ganze Flutkatastrophe, wo wir wirklich geben können und dienen können. Wir haben Infos hinten aufliegen über einen Dienst, den wir empfehlen können. Und seht das wirklich auch geistlich, das Ganze. Es geht nicht nur darum, dass wir materielles Leid mildern, sondern es ist eine wirkliche missionarische Gelegenheit, die sich da uns bietet. Viele von den Menschen da unten oder die meisten sind nicht Christen, sind Buddhisten oder Moslems. Und ich glaube, da haben wir eine echte Chance, Zeugnis zu sein für Jesus. Christian aus Heidelberg hat mir erzählt, ein Typ aus seiner Gemeinde war kurz vor Weihnachten, ist gerade zurückgeflogen, bevor das passiert ist, hat dort in einem Kinderheim mitgearbeitet. Und der Leiter von dem Kinderheim, der ist Buddhist, ein buddhistisches Kinderheim, aber der hat ihn angerufen und hat ihm um Hilfe gebeten. Hat gesagt, meine Religion, die kümmert sich nicht um arme Menschen. Die Regierung kümmert sich auch nicht um uns und du bist der Einzige, an dem ich mich wenden kann. Wir Christen haben eine unwahrscheinliche Möglichkeit, hier einen Unterschied zu machen, auch geistlich. Große missionarische Gelegenheit. Ich möchte uns ermutigen, dass wir das nutzen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr spendet, dann spendet doch an eine christliche Organisation, wo wirklich auch den Menschen geistlich gedient wird. Dass wir ein Zeugnis sind. Anderes Projekt, andere Möglichkeit, die Hämmerles, unsere Missionare, die wir in Rumänien unterstützen. Also sie sind ja jetzt mittlerweile schon in Wien, aber sie bauen ein Zentrum. Dort bauen gerade ein Haus, Trainingszentrum, wo Gottes Wort gelehrt werden soll und wo Menschen zugerüstet werden sollen, Licht und Salz zu sein in ihrer Gesellschaft dort in Rumänien. Das ist ein wichtiger Dienst. Lest den Bericht, hängt unten an unserer Missionstafel. Denen fehlt noch einiges an Finanzen. Wer nicht geben kann, aber sagt, ich habe viel Zeit, die können auch praktische Hilfe gebrauchen, wenn du handwerklich begabt bist. Oder Praiseland. Rainer und Vera wollen ein permanentes christliches Camp aufbauen, hier in unserer Nähe. Das sind alles wunderbare Gelegenheiten, wie wir investieren können. In wirklich geistliche Dinge, wo wir mit dabei sein können, wenn Gottes Reich gebaut wird und wo wir Anteil haben können an der Frucht. Ich möchte euch auch ermutigen, vielleicht so eine Idee als Familie, vielleicht als Familie Missionare zu adoptieren, wo ihr gemeinsam anspart, auch dass die Kids auch von klein auf schon lernen, muss ja nicht viel sein, aber gemeinsam ansparen. Und denen Briefe schreiben vielleicht, sie ermutigen, für sie beten regelmäßig, die Rundbriefe dann miteinander lesen. Ist eine tolle Art, wie ihr Jüngerschaft machen könnt mit euren Kids. Und wie ihr den Kindern lernen könnt, auch eine Vision für das Reich Gottes zu entwickeln. Okay, zum Schluss fassen wir die Prinzipien nochmal zusammen, die wir gelernt haben, heute übergeben. Warum will Gott, dass wir geben? Erstens, weil er unser Herz will. Zweitens, damit wir ihn reflektieren dadurch. Drittens, können wir ein Zeugnis sein dadurch. Viertens, bringt es Gott Ehre. Fünftens, es macht uns frei. Sechstens, wir selbst werden beschenkt, wenn wir geben. Siebtens, es ist eine natürliche Reaktion, weil Jesus so viel für uns gegeben hat. Und achtens, wir können Schätze im Himmel sammeln dadurch. Und wie sollen wir geben? Regelmäßig. Es soll persönlich sein. Und privat sein. Drittens, es soll freiwillig sein. Viertens, proportional, jeder nach dem, was Gott ihm anvertraut hat. Fünftens, es soll systematisch sein und geplant sein. Sechstens, mit einem fröhlichen Herzen. Und siebtens, freigebig. Wer sparsam sät, wird sparsam ernten, wer segensreich oder freigebig oder reichlich gibt, der wird auch reichlich ernten. Wir haben uns auch Hindernisse angeschaut, die uns hindern am Geben. Das ist erstens so diese Aufschiebementalität, morgen. Zweitens ist es Zögern, das, was Gott uns aufs Herz legt, auch umzusetzen. Drittens ist, wenn wir uns vergleichen mit dem, was andere tun oder andere nicht tun. Und viertens Selbstsucht und Neid, das ist eine große Sache. Und dann haben wir auch Prinzip gesehen für diejenigen von uns, die Geld im Reich Gottes empfangen, dass wir verlässlich sein sollen und ehrliche Menschen, bedacht das richtige Zutun vor Gott und den Menschen. Und deswegen auch verantwortlich und transparent mit dem Ganzen umgehen sollen, dass wir über jeden Verdacht erhaben sind. Mit gutem Gewissen vor Gott und den Menschen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns nicht im Dunkeln lässt, auch was diesen wichtigen Bereich anbelangt, unseres materiellen Lebens. Und Jesus, ich bitte dich einfach, dass wir es verstehen können, auch dein Herz, wenn es um Geben geht. Und Gott, du weißt, wo jeder Einzelne steht in dem Bereich. Zeig du uns doch, was du von uns möchtest. Wir wollen dein Wort hören und wir wollen solche sein, die es umsetzen. Hilf uns dabei, darum beten wir in Jesu Namen. Amen.